Der heutige Tag ist der 23.04. und wir haben 17.25 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Steuereinnahmen sprudeln und niemand weiß wieso. Die deutsche Wirtschaft schwächelt. Aber die Steuereinnahmen sind im März im Vergleich zum Vorjahr trotzdem um 11% gestiegen. Selbst die Fachleute aus dem Bundesfinanzministerium suchen nach Gründen. Die Wirtschaft schwächelt, aber die Steuereinnahmen sprudeln. Und das Bundesfinanzministerium rätselt, was dahinter steckt. Wie das Ministerium in seinem neuen Monatsbericht mitteilt, waren die Steuereinnahmen im März 2025 um rund 11% höher als im Vorjahresmonat. Die Einnahmen aus der Lohnsteuer sind mehr als 7% gestiegen. Der Anstieg dürfte vor allem auf die in den vergangenen Monaten eingetretenen tarifvertraglichen Lohnerhöhungen zurückzuführen sein, hieß es noch. Noch stärker legten die Einnahmen aus der Umsatzsteuer zu, sie stiegen um rund 16% gegenüber dem Vorjahresmonat. Zitat, für den starken Anstieg liegt kein sichtbarer Grund vor, schreiben die Fachleute des Ministeriums. Auf Basis der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wäre ein wesentlich moderater Anstieg zu erwarten. So sei beispielsweise der Einzelhandelsumsatz einschließlich Kfz-Handel im Januar 2025, der dem Märzaufkommen der Umsatzsteuer zugrunde liege, um 3,5% gewachsen. Das Aufkommen aus der Einfuhrumsatzsteuer hat sogar um fast 19% gegenüber März 2024 zugelegt. Basis dafür sind die Einfuhren im Januar. Sie waren um 8,7% gestiegen. Bei der veranlagten Einkommensteuer gab es ein Einnahmeplus von 5%. Bei der Körperschaftssteuer hingegen gingen die Vorauszahlungen für das laufende Jahr um fast 3% gegenüber dem März 2024 zurück. Hier liefert das Finanzministerium eine Erklärung. Zitat, die derzeit schwachen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wirken sich offenbar auf die Einkommenssteuerpflichtigen weniger stark aus als auf die Stärke der im Weltmarkt eingebundenen körperschaftssteuerpflichtigen Unternehmen. Zitat Ende. Für die Länder, die von diesen Steuern ebenfalls profitieren, gab es weitere gute Nachrichten. Das Aufkommen der Grunderwerbsteuer erhöhte sich um fast 37%, das der Erbschaftssteuer um rund 17%. Diese Einnahmen fließen allein in die Länder. Klingt ja alles gar nicht mal so schlecht, wa? Klingt ja alles irgendwie gar nicht mal so schlecht. Das Einzige ist, dass es ziemlich scheiße ist, dass wenn die Einkommenssteuer steigt, dass das halt dahinter liegt, dass man große Abschläge zählt, weil der Lohn gestiegen ist. Es sollte immer noch so sein, dass mehr Netto vom Brutto übrig bleibt. Das bedeutet, dass solche Anstiegssituationen eigentlich eher ein Zeichen dafür sind, dass das immer noch nicht ganz im Verhältnis liegt. Also eine Lohnerhöhung bedeutet automatisch konsequent, dass natürlich die Steuereinnahmen deutlich mehr sind. Das ist schade, dass das so ist, weil es wäre eigentlich geiler, wenn das merklich im Netto des Arbeitnehmers landen würde. Und mit dem merklich besseren Netto des Arbeitnehmers könnte dann mehr Konsum stattfinden, weil man das logischerweise in die Wirtschaft ballert. Aber wenn die Leute keine Kohle haben, können sie halt auch keine Kohle ausgeben, außer sie verlassen sich auf irgendwelche Kredite oder Konsumkredite. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt irgendwie aufgrund der Weltwirtschaft nicht so der Fall. Das ist alles allgemein, es fühlt sich alles... Die Leute sind alle so, die sind alle so depressiv. Nachvollziehbarerweise, ja, die Welt brennt. Und unter dieser Depression leidet logischerweise auch irgendwo die übermäßige Eigenwahrnehmung. Alles ist schlecht. Es gibt da diese wundervolle Umfrage, die ich zuletzt gesehen habe nach der letzten Bundestagswahl. Und ihr kennt das vielleicht, das ist die gefühlte Realität und die tatsächliche Realität. Und wenn es um die Eigenwahrnehmung geht, ist es so, die Fremdwahrnehmung ist, man sagt, allen geht's schlechter. Aber wenn man selbst gefragt wird, wie es einem geht, geht's einem gut. Und dann ist da so eine gigantische Diskrepanz zwischen der Tatsache, was man glaubt, und der Tatsache, wie es wirklich ist. Und wir reden nicht von der Diskrepanz 60-40 oder 70-30. Wir reden von der Diskrepanz 90-10. 90% der Leute, die gefragt wurden, würden im Zusammenhang mit ihrem Lebensstil sagen, es geht ihnen gut. Und 10% der Leute, und wenn das umgedreht ist, 10% der Leute würden das sagen, wenn sie andere betrachten. Also es ist wirklich crazy, das ist so crazy. Diese Diskrepanz da ist vollkommen wahnsinnig. Das erinnert mich gerade daran, dass ich das gesehen habe. Also ihr erinnert euch vielleicht auch an diese sehr prominente Umfrage im Zusammenhang mit der letzten Bundestagswahl. Die Leute nehmen die Realität sehr verzerrt wahr. Sehr verzerrt, besonders wenn es darum geht, in die Gesellschaft zu gucken. Ne? Donald Trump ist in Panik. Der US-Präsident will den Fed-Chef Powell nun doch nicht feuern. Auch zu China möchte er plötzlich sehr nett sein. Die Börsen jubeln, aber ein Börsenking ist Trump deshalb noch lange nicht. Wie ein Puppenspieler steuert Donald Trump die Bewegung an der Weltbörse. Ein paar Worte von ihm reichen. Am Montag drohte der US-Präsident noch, den Chef der amerikanischen Notenbank Federal Reserve, Jerome Powell, ihn zu entlassen. Dollar, Aktien und Anleihen gingen in die Knie. Immerhin hätte Trump mit so einem Streich die über Jahrzehnte bewährte Unabhängigkeit der Notenbank abgeschafft. Das wiederum gefiel den Investoren so gar nicht, weil eine politische Fed, so der Befürchtung, sehr wahrscheinlich den Kampf gegen die Inflation schleifen lassen würde, nur um durch schnelle Leitzinssenkungen die Wirtschaft anzukurbeln. Doch die Panik währte nicht lange. Gute 24 Stunden später behauptete Trump, er hätte, Zitat, nie die Absicht gehabt, Powell zu entlassen. Die Börsen in den USA jubilierten. Der Dow Jones Index machte Dienstagabend 1000 Punkte gut. Der DAX näherte sich am Mittwoch der Marke von 22.000 Punkten. Ich möchte ganz kurz sagen, das ist Insiderhandel. Das ist Insiderhandel. Dieser Clown hat für eine kleine Oligarchengruppe betreibt er hier Insiderhandel. Der sagt etwas, die Kurse stürzen ab, die Leute kaufen, seine Insider kaufen, er sagt 24 Stunden später das Gegenteil, die Kurse gehen wieder nach oben. Das ist Insiderhandel. Das ist mehrmals passiert jetzt und es hört nicht auf. Diese Erfolgsmeldungen sehen aber nur auf den ersten Blick wirklich gut aus. Die Kurse des DAX liegen nach dem vielen Hin und Her nun wenig über dem Niveau von Trumps Amtsantritt. Die Kurse des S&P 500 und des Tech-Konzerns Nasdaq verloren sogar deutlich. Seit Trump im Weißen Haus eingezogen ist, notierten zuletzt teils mehr als 10% im Minus. Auch der Bitcoin-Preis, der neue Rekorde erreicht hat, nachdem Trump sich positiv über Kryptos geäußert hat, ist mittlerweile ziemlich abgesackt und lag zuletzt nur noch bei etwa 92.000 US-Dollar. Mittelfristig dürfte sich das nicht ändern, glaubte Hiroyuka Kikukawa, Chefstratege von Nissan Security Investment. Er sagte der Nachrichtenagentur Reuters, Zitat, die Anleger rechnen damit, dass sich die wachsende Unsicherheit in Bezug auf die US-Geldpolitik negativ auf die Finanzmärkte und der Wirtschaft insgesamt auswirken wird. Der US-Präsident hatte vergangene Woche eine Tirade gegen Powell losgelassen. Kurz bevor die Europäische Zentralbank ihren Leitzins um einen Viertelpunkt auf 2,25% senkte. Trump hatte sich wiederholt darüber beschwert, die Federal Reserve würde die Leitzinsen nicht schnell genug senken. Der Direktor des Nationalen Wirtschaftsrates, Kevin Hassett, sagte am Freitag, dass Trump die Frage prüfe, ob er Powell entlassen könne. Doch das scheint sich nun vorerst erledigt zu haben. Insiderhandel. Warum hat Trump klein beigegeben? Vielleicht aus taktischen Gründen. Powells Vertrag läuft nächstes Jahr aus, dann kann der US-Präsident einen Nachfolger nach seinem Geschmack berufen. Hätte Trump Powell jetzt abgesägt und dessen Posten mit einem Vertrauten besetzt, könnte der Präsident für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden, etwa wenn die Inflation anzieht oder die US-Wirtschaft abschmiert. So hat Trump weiterhin seinen Sündenbock. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass die okkulte Fangemeinde rund um Donald Trump, die ihn da irgendwie glorifiziert, ihn für irgendetwas die Schuld geben würde. Für irgendetwas. Die würden ihn für gar nichts die Schuld geben. Das ist eine Sekte. Das ist einfach eine Sekte. Trotzdem sind die aktuellen Kapriolen an den Märkten ärgerlich für den umstrittenen US-Präsidenten. Immerhin hatte der seinen wirtschaftlichen Expertise in der Vergangenheit immer wieder damit untermauert, dass während seiner ersten Amtszeit die Börsenkurse gestiegen sind. Anfang April sagte er trotz des Zollchaos noch, Zitat, ich denke, es läuft sehr gut, die Märkte werden boomen, die Aktien werden boomen, das Land wird boomen, Zitat Ende. Große Versprechen, an denen er sich messen lassen muss. Bröckeln die Aktienkurse, bröckelt auch sein Image als Wirtschaftsversteher und Dealmaker. Wie stark diese Verunsicherung an den Börsen jetzt schon ist, lässt sich gut am Volatilitätsindex ablesen. VIX heißt der. Das lässt sich gut am VIXen ablesen. Dieser misst einfach gesagt, wie zittrig Anleger zurzeit sind und wird deshalb auch Angstindex genannt. Durchschnittlich lag er in den vergangenen 10 Jahren bei etwa 20 Punkten, wobei die Corona-Pandemie und der russische Angriffskrieg die Werte jeweils kurzfristig nach oben getrieben hatten. Infolge von Trumps Zollankündigung ist der Wert zuletzt auf deutlich über 30 Punkte gestiegen und erst in den vergangenen Tagen stückweise zurückgegangen, liegt aber immer noch bei mehr als 25 Punkten. Für Anleger ist es auch deshalb ungewöhnlich, weil sie politische Unsicherheiten und Risiken eigentlich nur von wirtschaftlich eher instabilen Staaten wie der Türkei oder einigen südamerikanischen Ländern gewohnt sind. Politische Risiken sind schlecht kalkulierbar, daher ziehen sich Investoren bei Krisen frühzeitig aus diesen Märkten zurück. Die USA hingegen galten als das Gegenbeispiel und der US-Dollar und auch US-Staatsanleihen gerade in unsicheren Zeiten als sogenannter sicherer Hafen für Anleger. Das gilt auch trotz Trumps Chaospolitik bis auf Weiteres. Sollten die Unsicherheiten in Bezug auf die US-Politik aber anhalten, könnten sich Anlegerinnen und Anleger langfristig nach anderen sicheren Häfen umschauen, etwa dem Euro. Trump zeigte sich am Dienstag auch im Zollstreit mit China und seiner Zuckerseite. Zitat: Die Zölle werden deutlich sinken, aber sie werden nicht auf Null sinken.
Why?
Sagte er und fügte hinzu, Zitat, dass wir sehr nett sein werden und sie sehr nett sein werden und wir werden sehen, was passiert. Der US-Präsident versprach auch, dass er bei den Gesprächen das Thema Covid-19 nicht ansprechen werde, ein Thema, das in Peking politisch heikel ist. Das Weiße Haus hat kürzlich eine Webseite veröffentlicht, auf der behauptet wird, das Virus stamme aus einem Labor in China, was die Diplomaten des Landes verärgert. Zitat, Trump ist in Panik, weil die Märkte abstürzen und die Renditen der US-Staatsanleihen immer noch sehr hoch sind. Um vielleicht mal ganz kurz zu erklären, wieso, was ist mit den Staatsanleihen, ist das wie die Börse oder so? Ganz einfach erklärt, das Simpelste, was ich zu Staatsanleihen sagen kann. Staatsanleihen verhalten sich wie die umgekehrte Börse. Ne? Wenn Staatsanleihen niedrig sind, ist das gut, wenn Staatsanleihen hoch sind, ist das schlecht. Hoch bedeutet, man muss sich für deutlich mehr Zinsen Geld leihen. Niedrig bedeutet, also wenn Staatsanleihen einen niedrigen Wert haben, für deutlich weniger Zinsen Geld leihen. Also wenn euch jemand irgendwann mal fragt, wie ist das da oder was bedeutet das, denkt einfach an die umgekehrte Börse. Das ist relativ einfach. Und das beruft sich auf jede Staatsanleihe, überall. Ne?
Hoch schlecht, niedrig gut.
Im Gegensatz zur Börse niedrig schlecht, hoch gut. Trump ist in Panik, weil die Märkte abstürzen und die Renditen der US-Staatsanleihen immer noch sehr hoch sind, sagt Alicia Garcia Herrero, Chefvolkswirtin für den asiatisch-pazifischen Raum bei Natixis. Zitat, er braucht eine Einigung und zwar schnell. China muss unter diesen Umständen nichts Großes anbieten. Ja, China kann einfach da sitzen und sagen, ja gut, wir machen gar nichts und wir warten einfach auf Donald Trump, die kleine Bitch. Und er wird kommen. Er muss kommen, ne? Diese ganzen Zollausnahmen und so sind schon ein erster Indikator darüber, dass er überhaupt nicht der weiß überhaupt nicht, was er da tut. Er dachte vielleicht, dass er weiß, was er tut, aber er ist halt ein vollkommener Versager. Und deswegen geht das alles den Bach runter. Was man ja auch sieht, das Einzige, was in Amerika aktuell gut funktioniert, ist Insiderhandel und das Abschieben von Unschuldigen. Das funktioniert in Amerika gerade gut. Erstmals hat die EU den Digital Markets Act angewendet und große Plattformen bestraft. Apple und Meta müssen wegen Verstößen dagegen insgesamt 700 Millionen Euro zahlen. Maschallah, die EU-Kommission verhängt Millionenstrafe gegen Apple und Meta. Das ist ein Artikel aus der Zeit. Wegen Verstößen gegen den Digital Markets Act, DMA, hat die EU-Kommission erstmals Millionenstrafen verhängt. Betroffen sind die US-Konzerne Apple und Meta. Gegen die Strafen in Höhe von 500 bzw. 200 Millionen Euro verhängt worden. Apple wird demnach Wettbewerbsverzerrung im Zusammenhang mit seinem App Store vorgeworfen. Meta soll gegen Regeln für die Verwendung persönlicher Daten in seinen Online-Diensten Facebook und Instagram verstoßen haben. Gegen die Entscheidung kann noch vor Gericht gegangen werden. Apple hat bereits eine Beschwerde gegen die Geldstrafe angekündigt. Ein EU-Sprecher bezeichnete die verhängten Strafen als verhältnismäßig, auch im Hinblick auf die Dauer und die Schwere der Verstöße. Laut der EU-Kommission hindert Apple App-Entwickler daran, Kunden auf alternative Angebote außerhalb des eigenen App-Stores hinzuweisen. Diese Hürden müsse der US-Konzern nun abschaffen. Meta wird vorgeworfen, mit seinem Werbemodell Consent or Pay, Zustimmung zahlen, gegen DMA-Regeln verstoßen zu haben. Nutzende von Facebook und Instagram haben auf Basis des Modells die Wahl, entweder ihre personenbezogenen Daten zu Werbezwecken freizugeben oder ein monatliches Abo abzuschließen, um den Dienst werbefrei zu nutzen. Die EU-Kommission bemängelte, dass die Nutzer sich nicht für einen gleichwertigen Dienst entscheiden können, bei einem weniger personenbezogenen Daten verwendet werden. Beide Konzerne haben nun 2 Monate Zeit, den Forderungen der EU nachzukommen, sonst können tägliche Strafen verhängt werden. Ah, wundervoll. Der DMA soll mehr Wettbewerb beim digitalen Diensten schaffen. Das Gesetz ist vor etwa mehr als einem Jahr in Kraft getreten. Hintergrund ist, dass Tech-Giganten wie Apple, Alphabet und Meta so mächtig geworden sind, dass sie ihre Marktposition ausnutzen könnten. In dem Zusammenhang wird auch von einer sogenannten Gatekeeper-Position der Konzerne gesprochen, weil sie aufgrund ihrer Größe und Wirtschaftskraft Nutzern oder App-Anbietern bestimmte Dinge vorschreiben. Die EU will laut der bei den Verhandlungen über das Gesetz noch amtierenden Digitalkommissarin Margrethe Vestager mit dem DMA die Spielregeln ändern. User sollen mehr Wahlfreiheit haben, welche Anwendung sie nutzen wollen. Die Besonderheit bei digitalen Plattformen ist, dass sie teilweise selbst ein Markt sind. Wenn zum Beispiel die beliebteste Suchmaschine die Produkte des eigenen Konzerns immer ganz oben anzeigt, dann haben alle anderen weniger Chancen. Anderes Beispiel. Wer mit seinen Messenger-App nicht zufrieden ist, kann zwar auch wechseln. Das ist aber nur dann praktikabel, wenn viele andere mitziehen. Sind allerdings erstmal viele Menschen in einer bestimmten App angemeldet, ist die attraktiv, weil alle dort erreichbar sind. Experten nennen das einen Netzwerkeffekt. Der Schritt der EU fällt mitten in eine Phase, in der die transatlantische Atmosphäre aufgrund des Handelsstreits äußerst angespannt ist. US-Präsident Donald Trump hatte zunächst hohe Zölle auf Importe aus der EU angekündigt, sie dann aber für 90 Tage pausiert. Derzeit laufen Verhandlungen über den Handelsabkommen. Trump hatte EU-Regeln wie in den DMA in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Das hier wird also negative Auswirkungen auf die Verhandlungen mit den Staaten haben. Aber Amerika an der Stelle. Solche Konzerne müssen durch solche Rahmenbedingungen und solche Regelungen zur Rechenschaft gezogen werden. Das ist einfach wichtig und richtig. Der russische Geheimdienst soll hinter Brandsätzen in Luftfracht stecken. Ermittler haben die mutmaßlich Beteiligten an Brandsätzen in der Luftfracht identifiziert. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutsche gab es in Deutschland eine Durchsuchung. Der russische Geheimdienst GRU soll Wegwerfagenten eingesetzt haben. Es dauerte 5 Tage, dann herrschte hinter den Kulissen helle Aufregung. Am 20. Juli 2024 geht am Flughafen Leipzig ein Versandpaket in Flammen auf. Am Tag darauf ein ähnliches Szenario bei Warschau. Und schließlich brennt ein Paket in Birmingham, wo man den rußigen Schrot zunächst ohne Hintergedanken auf den Müll wirft. Doch dann erkennen Brandermittler und Sicherheitsbehörden den Zusammenhang und zählen eins und eins zusammen. Bereits am 25. Juli 2024 ahnen wohl zumindest die Spezialisten der Antiterroreinheit des britischen Metropolitan Police, Europa könnte knapp an einer Katastrophe beigeschrammt sein. Kurz zuvor hatte ein Mann am Flughafen Vilnius gewöhnlich wirkende Pakete zur dortigen DHL-Paketstation gebracht. Am Verkaufstresen sollte er offenbar die Fracht öffnen und vorzeigen. Doch die Massagekissen, Kosmetiktuben und ein Spielzeug darin erweckten keinen Verdacht. Auch beim Routinescan kein Alarm. Niemand entdeckte die Zeitzünder und Brandmittel. Somit nahm eine der spektakulärsten Geheimdienstoperation der vergangenen Jahre ihren Lauf. Noch immer wird in mehreren europäischen Ländern ermittelt. Nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung gehen europäische Sicherheitsbehörden davon aus, dass hinter der länderübergreifenden Operation der russische Militärgeheimdienst GRU steckt. Europäische Sicherheitsbehörden nehmen demnach an, dass in die Aktion ein Netzwerk von rund 10 Personen involviert war. Die Reporter konnten mehrere Verdächtige in dem vertraulich geführten Ermittlungsverfahren identifizieren. Dazu gehören hochrangige, mutmaßliche GRU-Mitarbeiter. Die russische Botschaft in Berlin bestreitet, dass Moskau hinter den Vorfällen steckt und spricht von Paranoia und Verschwörungstheorien. Es waren die scheiß Russen! Im Mittelpunkt der internationalen Ermittlungen stehen mehrere Pakete. 2 dieser Pakete sollen in Litauen aus nach Polen verschickt worden sein. 2 weitere sollten von Litauen aus nach Großbritannien gehen. 1 der Pakete mit Ziel London ging bei einer Zwischenlandung in Leipzig in Flammen auf. 1 der beiden für Polen bestimmten Pakete konnte von den Ermittlungsbehörden abgefangen werden. Diese 4 Pakete sollen jeweils auf Magnesium basierende Brandsätze enthalten haben. Doch die Operation war offenbar noch nicht zu Ende. 2 weitere Pakete beschäftigen die Ermittler. Anfang August 2024 soll ein Mann von Warschau aus ein Paket in die USA und 1 nach Kanada verschickt haben. Dieses Mal aber noch ohne Brandsatz. Es enthielt den Recherchen zufolge harmlose Turnschuhe, T-Shirts und angeblich einen Tracker. Die polnische Staatsanwaltschaft glaubt, dass die Gruppe den Transportweg für solche Sendungen prüfen wollte. Seither fragen sich europäische Sicherheitsbehörden, ob auch Brandsätze in die USA geschickt werden sollten. Ein Foto eines Brandes am Leipziger Flughafen, das WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung vorliegt, zeigt, wie gefährlich es gewesen wäre, wenn diese Pakete während des Fluges im Frachtraum Feuer gefangen hätten. Dass dies nicht passiert, war den Recherchen zufolge bloß Zufall. Offiziell halten sich die Behörden weiterhin bedeckt und das, obwohl die Ermittler in Polen, Deutschland, England und Litauen weit vorangekommen sind. Eine der Spuren führt den Recherchen zufolge auch zu einem Ukrainer in eine ostdeutsche Großstadt. Bei ihm durchsuchten die Ermittler im Februar die Wohnräume. Er soll mit dem Mann Kontakt gehabt haben, dem vorgeworfen wird, in Litauen die Pakete mit den Brandsätzen abgeschickt zu haben. Den Mann in Litauen kenne er nicht persönlich, erzählt der Ukrainer den Reportern von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung. Er sagt, ein Bekannter habe ihn gebeten, diese Litauer via Telegram zu schreiben, dass ein Paket verloren gegangen sei. Wozu diese Nachricht dienen sollte, wisse er nicht. Er habe nie mit einem tatsächlichen Paket zu tun gehabt. Der Ukrainer gilt nicht als Beschuldigter. Russland soll laut Sicherheitskreisen den Paketplot über eine Art Agentenpyramide umgesetzt haben, bei der Hand in Hand gearbeitet werden soll. Ein weiterhin gesuchter Russe soll demnach über das Internet einen 27-jährigen Ukrainer aus dem polnischen Katowice angeworben haben. Dieser Mann ist bereits festgenommen. Wie Gerichtsdokumente belegen, war der Mann im April 2023 in Polen zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten wegen Geldwäsche und Cyberbetrugs verurteilt worden. Weil das Urteil im Sommer 2024 aber noch nicht rechtskräftig war, war er auf freiem Fuß. Am Telefon erzählte seine Mutter den Reportern, ihr Sohn habe in jedem Sommer wohl mehrere Aufträge angenommen, aber, Zitat, nichts Schlimmes soll er auf ihre Nachfrage versichert haben. Doch die Ermittler glauben, dass ihr Sohn tatsächlich Teil der heiklen Operation gewesen ist. Er sollte zunächst mit einem Auto von Polen nach Litauen fahren. Dort habe man ihn aufgefordert, mehrere Pakete aus dem Kofferraum zu nehmen und die jeweiligen Zeitzünder zu aktivieren. Schließlich soll der junge Ukrainer die Pakete an den Litauer Alexander S. übergeben haben. Die polnische Zeitung Wybrotschka hatte zuerst darüber berichtet. Unter einem falschen Namen soll S. dann am 19. Juli 2024 den Recherchen zufolge 2 unversicherte Pakete für 109 Euro Versandkosten mit DHL an ausgedachte Personen- oder Firmenadressen in London und Birmingham verschickt haben. Hinzu kamen offenbar noch 2 Pakete über den Versanddienst DPD, die das Ziel Polen hatten. DHL bestätigt die beiden Vorfälle und sprach von verstärkten Sicherheitsmaßnahmen. Von DPD gab es keine Auskunft darüber, ob das Unternehmen betroffen war. Sowohl der Ukrainer, der die Brandsätze scharf gestellt haben soll, als auch der Litauer Alexander S., der mutmaßliche Versender der Pakete, wurden schnell verhaftet. Dasselbe gilt für den Ukrainer Wichalews C., der die sogenannten Testpakete in die USA und nach Kanada verschickt haben soll. Den Männern wird nun vorgeworfen, sich an Sabotageaktivitäten des russischen Staates beteiligt zu haben. Auch wenn sie womöglich als Wegwerfagenten ausgenutzt wurden. Als Wegwerfagenten oder Low-Level-Agenten werden Personen bezeichnet, die keine offiziellen Mitarbeiter eines Geheimdienstes sind. Solche Personen werden oft über Messenger-Dienste wie Telegram angeworben, um für einen geringen Geldbetrag eine vielleicht harmlos erscheinende Aufgabe zu erfüllen. Russland soll seit einigen Jahren verstärkt auf diese Methode setzen, da hunderte professionelle Spione nach dem Start des russischen Angriffskriegs ihre Botschaftsposten verlassen mussten. Zudem dient der Einsatz der Wegwerfagenten dazu, die eigentlichen Urheber zu verschleiern. Doch die Ermittler sind offenbar nicht nur den ganzen einfachen Agenten, sondern auch möglichen Planern auf die Spur gekommen. Der Russe Alexander B. war Ende 2024 in Bosnien-Herzegowina festgenommen worden. Laut der lokalen Polizei wurde er verdächtig, auf dem Balkan Moldawien für Proteste in ihrer Heimat ausgebildet zu haben. Im Februar wurde er nach Polen ausgeliefert. Die polnische Staatsanwaltschaft wirft ihm die Koordinierung von Sabotageakten vor. Dazu gehöre unter anderem das Versenden von Kurierpaketen mit Brandmaterial. In der Sabotageoperation soll laut westlichen Nachrichtendiensten auch ranghohes Gru-Personal eingebunden gewesen sein. Im Verdacht steht unter anderem der Gru-Oberst Denis Smyalonivov. Im Dezember 2024 wurde er von der Europäischen Union sanktioniert. In der veröffentlichten Begründung heißt es, dass Smyalonivov über soziale Medien, Zitat, Agenten für Sabotageakte in der Union rekrutierten. Smyalonivov war offenbar schon längst damit befasst, wie der internationale Luftverkehr angegriffen werden kann. Bereits 2014 soll ihm intern berichtet worden sein, wie der russische Militärgeheimdienst insbesondere den zivilen Luftverkehr stören konnte. Das geht aus Dokumenten hervor, die dem vom Kreml-Kritiker Michail Schodorowski finanzierten Recherchezentrum Dossier Center vorliegen und die WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung auswerten konnten. Sie zeigen, dass Moskaus Geheimdienstler bereits vor Jahren erörtert haben, wie sich im Luftverkehr immense Schäden verursachen lassen. Unter anderem wird in dem Papier beschrieben, wie der Funk zwischen Piloten und Bodenpersonal gestört, wie das sogenannte Instrumentenlandesystem behindert werden kann. Das System wird von Passagierflugzeugen standardmäßig zum Landen genutzt. Piloten und Tower sollen einander nicht mehr hören, sondern verwirrt werden. Eingeübte Routine soll so versagen. Als Folge könnten die Maschinen um- oder fehlgeleitet werden. Europäische Flüge scheinen tatsächlich in den vergangenen Jahren immer stärker ins Visier geraten zu sein. So treten seit einiger Zeit vermehrt umfangreiche GPS-Störungen des Flugverkehrs auf, unter anderem auch in Norddeutschland. Immer mehr Sicherheitsbehörden warnen vor den Gefahren für den Luftverkehr infolge von Sabotageaktionen. Zitat: Leben von Menschen interessiert sie nicht, sagt etwa Darius Janulski, langjähriger Chef des litauischen Geheimdienstes VSD. Zitat: Ein Flugzeug runterzuholen ist akzeptabel für sie. BND-Präsident Bruno Kahl befürchtet, dass sie nicht mehr davor zurückgescheut werde, Zitat, Menschenleben zu gefährden oder ganz gezielt auch aufs Spiel zu setzen. Die Serie der versteckten Brandsätze in den Versandpaketen stoppte offenbar im vergangenen Jahr. Unter anderem sollen Vertrauliche aus den USA gegenüber Russland deutlich gemacht haben, dass sie wüssten, wer dahinter steckte. Und dass keine weitere Eskalation geduldet würde. Schon gar nicht bei Flügen nach Nordamerika. Russland hatte da aber vielleicht schon erreicht, worauf es abzielte. Mit äußerst geringen Mitteln aufzuzeigen, wie verwundbar der Westen ist. Es war der beschissene Russe schon wieder. Es gibt ja allgemein diese Wegwerf-Agent-Situation. Diese Wegwerf-Agent-Situation in vielerlei Hinsicht. Es wird spekuliert, und das muss man eine Spekulation nennen, weil das halt schwierig ist, auch nachzuweisen, dass es im Zusammenhang mit den Attentaten rund um vor der Wahl in großer Frequenz darauf zurückzuführen ist. Das ist schon crazy. Das ist schon crazy. Aber man muss das genauso benennen, wie es zum jetzigen Zeitpunkt halt auch einfach nur realistisch ist. Das mit den Zurückführen auf diese Attentatsituation und die Destabilisierung im Allgemeinen ist halt einfach erstmal nur Spekulation. Ne? Darüber geht dieser Artikel natürlich etwas hinaus. Darum ist der so interessant und deswegen habe ich ihn ja auch mit reingeholt. Ne? CDU und SPD gegen die Aufnahme von AfD-Abgeordneten. Als zweitstärkste Kraft im Parlament beansprucht die AfD einen Platz im Bundestagsausschuss zur Kontrolle der Nachrichtendienste für sich. CDU und SPD sehen darin eine Gefahr für die nationale Sicherheit. In der Diskussion um den Umgang mit der AfD im Bundestag haben sich Politiker von CDU und SPD gegen die Wahl eines AfD-Abgeordneten in das parlamentarische Kontrollgremium PKGR ausgesprochen. Zitat: Die AfD ist eine Sicherheitsgefahr auch für die nachrichtendienstliche Zusammenarbeit mit unseren Partnern, sagte der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Kiesewetter ist stellvertretender Vorsitzender für das PKGR, für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig ist. Kiesewetter sagte weiter, mit einem AfD-Abgeordneten in diesem Gremium, Zitat, wäre der außen- und sicherheitspolitische Schaden immens. Deutschland sei, Zitat, bei Terrorabwehr und transnationalem Terrorismus sowie Kriminalität auf den Informationsaustausch mit unseren Partnern angewiesen. Zitat Ende. Die AfD wirke dagegen, Zitat, als verlängerter Arm des Kremls, sie ist antidemokratisch und rechtsextremistisch. So Kiesewetter. Deshalb sei es wichtig, dass AfD-Abgeordnete nicht in das PKGR gewählt werden. Es drohe, Zitat, ein Informationsabfluss, Spionage oder auch Einflussnahme ausländischer Staaten. Auch Unionsfraktionsgeschäftsführer Thorsten Frey sprach sich gegen AfD-Abgeordnete im parlamentarischen Kontrollgremium aus. Zitat, allein schon, weil man ansonsten davon ausgehen muss, dass die Nachrichtendienste eben nicht direkt und ungefiltert berichten werden. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner nannte es im Tagesspiegel, Zitat, völlig ausgeschlossen, dass AfD-Vertreter Mitglieder im PKGR werden. Zitat, die SPD wird hier bei jeder Kandidatur der AfD mit Nein stimmen und ich setze darauf, dass CDU, CSU und Grüne die AfD ebenso fernhalten werden. Es wäre ein Widerspruch an sich, säßen Feinde der Demokratie in diesem Gremium. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss Folgendes sagen. Die SPD, die CDU und auch die CSU sind sich also mehr oder weniger darüber im Klaren, dass es ein sicherheitspolitisches Innen- sowie Außenrisiko wäre, dass die AfD-Abgeordneten einen Gremiumssitz dieser Klasse besetzen würden. Warum sind die dann nicht für den beschissenen Verbot von dieser Faschopartei? Wollt ihr mich verarschen? Ihr könnt doch nicht unironisch sagen, dass diese beschissene Scheißpartei ein Sicherheitsrisiko ist und auf der anderen Seite davon sprechen, dass ein Verbotsverfahren nicht möglich ist.
Hä?
Das ist legit der Grund, warum man diese Faschoscheiße verbieten muss. Seid ihr bekloppt? Man ist sich da ja auch unabhängig vom Verfassungsschutzbericht, der klar sagen wird, dass die gesamte rechtsextreme AfD eine rechtsextreme Partei ist und Bestrebung, schon ziemlich einig darüber, dass das wohl ein Sicherheitsrisiko ist. Ach, und wenn man sich darüber wohl im Klaren ist, warum zur Hölle sagt man nicht, ey, lass, wir, ey, hä? Wir verbieten die. Die müssen, die gehören verboten. Die Faschoschweine, was willst du machen? Und allem Anschein nach scheint da ja nicht Jens Spahn die Mehrheit anzuführen, sondern Leute, denen klar ist, dass das ein sicherheitspolitisches Risiko ist. Und wenn denen das klar ist, dann verbietet die. What the fuck are we talking about? Ihr könnt nicht das eine sagen und das andere. Ja, also man muss schon mit denen reden, weil sie sind, werden ja von der Mehrheit repräsentiert. Aber die können nicht da rein, weil holy shit, wenn die da reingehen, dann spionieren die uns aus, die Kreml-Witzer. What? Entschuldigung? Ja, super. Also ich habe diesen Artikel gelesen gestern und dachte mir, habt ihr sie nicht noch alle? Was, das ist doch widersprüchlich. Das ist doch ein direkter Widerspruch. Die logische Schlussfolgerung daraus ist zu sagen, alle, die dem Szenario hier zustimmen und sagen, ja, die sind ein Risiko für die Sicherheits, für innenpolitische, außenpolitische Sicherheit, sind die ein Risiko. Die sagen, ja, müssen wir verbieten. Klar. Du kannst doch nicht das eine sagen und das andere nicht. Oh, frustrierend. Aber nicht so frustrierend wie der letzte Artikel. Ich möchte einen kurzen Disclaimer machen, kurze Triggerwarnung. Ne? Der letzte Artikel wird hart. Und ich sage euch Folgendes. Bevor ihr etwas Dummes schreibt, schreibt lieber nichts. Schützt euch und eure Existenz in diesem Chat davor, indem ihr nichts Dummes schreibt. Wenn ihr etwas Dummes schreibt und ihr werdet im Zusammenhang damit dann irgendwie rausfliegen, dann habt ihr ich habe euch gewarnt. Ne? Ich habe euch gewarnt. Ein 21-jähriger Schwarzer ist in Oldenburg durch mindestens 4 Schüsse aus einer Polizeiwaffe verletzt worden. Der junge Mann, der zuvor Reizgas versprüht haben soll, starb in einer Klinik. Die Umstände werfen allerdings Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat am Mittwoch auf Anfrage des NDR Niedersachsens mitgeteilt, dass das Opfer nach derzeitigem Stand die Beamten nicht mit einem Messer bedroht habe. Unklar ist allerdings, ob die Beamten während des Einsatzes in der Oldenburger Innenstadt am frühen Sonntagmorgen davon ausgehen mussten, dass der 21-Jährige auch ein Messer mit sich führte. Vor den tödlichen Schüssen soll der junge Mann mit Reizgas gesprüht haben. Laut dem Obduktionsbericht trafen den 21-Jährigen 3 Schüsse von hinten, an der Hüfte, am Oberkörper und am Kopf. Ein 4. Schuss soll ihn laut Obduktionsergebnis am Oberschenkel gestreift haben. Ob der Polizist von hinten auf den jungen Mann geschossen hat, um eventuell einen möglicherweise angegriffenen Kollegen zu schützen, ist unklar. Sicher. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben Vorgesetzte den Polizisten, der die Schüsse abgegeben hat, vom Dienst suspendiert. Gegen den 27-Jährigen läuft nun ein Verfahren wegen des Verdachts des Totschlags. Dies sei in solchen Fällen üblich, sagte ein Polizeisprecher. Das Verfahren wird von der Staatsanwaltschaft Oldenburg geführt. Mit den Ermittlungen sei aus Gründen der Neutralität eine andere Polizeiinspektion betraut. Ach, schön. In diesem Fall Damon Horst. Diese soll klären, ob der Polizeibeamte in Notwehr handelte und ob die Schussabgabe verhältnismäßig war. Laut Polizeigesetz dürfen Schusswaffen gegen Personen nur eingesetzt werden, um Angreifer zu stoppen. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens äußerte sich am Dienstag, sie spricht von schwerwiegenden Fragen und verheerenden Vorwürfen, die durch die Ergebnisse der Obduktion aufgerufen werden. Zitat: Ich setze darauf, dass Polizei und Justiz den Hergang der Ereignisse im vergangenen Wochenende lückenlos rekonstruieren, sagte Behrens am Dienstag. Die Ministerin warnte gleichwohl vor einer Vorverurteilung. Immerhin ist das kein Ausländer. Entschuldigung, da steht er nicht. Es gelte die Unschuldsvermutung. Andreas Sagehorn, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, kündigte eine lückenlose Aufarbeitung der Hintergründe des tragischen Ereignisses an. Zu den tödlichen Schüssen war es Sonntag früh gegen 2.40 Uhr gekommen. Der 21-Jährige soll zuvor von der Diskothek Pablos Reizgas versprüht und mehrere Menschen leicht verletzt haben. Anschließend sei er geflüchtet, so die Polizei. Ihren Angaben nach sollen mehrere Personen den Mann zunächst verfolgt haben. Sie hätten die Verfolgung abgebrochen, als der junge Mann sie mit einem Messer bedrohte. Als Polizisten den Mann angesprochen hatten, sei er davongerannt. In einer benachbarten Straße sei er dann bedrohlich auf weitere Polizisten zugegangen und habe Pfefferspray gesprüht. Dabei sei ein Beamter durch das Reizgas verletzt worden. Dann schoss der 27-jährige Beamte mit seiner Dienstwaffe. Der 21-Jährige starb kurz darauf im Krankenhaus. Die Anteilnahme am Tod des 21-Jährigen ist groß. Am Tatort in der Oldenburger Innenstadt haben viele Menschen Blumen und Kerzen abgelegt sowie Bilder aufgestellt. Gleichzeitig erheben Freunde des Getöteten schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Manche sprechen von Mord. Die Ergebnisse des Obduktionsberichts, dass der junge Mann von hinten erschossen wurde, macht viele Menschen wütend und fassungslos. Für Freitagabend ist eine Demonstration auf dem Pferdemarkt in Doldenburg geplant. In dem Aufruf, der von mehreren Initiativen unterzeichnet ist, geht es auch um Rassismus. Dieser sei auch in der Polizei strukturell, heißt es. Hintergrund des Vorwurfs? Der Getötete war eine Person of Color. Patrick Seeger, Vorsitzender des Deutschen Polizeigewerkschaft in Niedersachsen, betonte gegenüber dem NDR, dass die Hautfarbe bei Polizeieinsätzen keine Rolle Also komm, halt doch dein Maul, Digga. Ey, glaubt das noch irgendjemand? Also komm, und das glaubt doch niemand mehr. Natürlich ist die Herkunft und die Hautfarbe, besonders bei auf Vorurteilen berufenen Untersuchungen, ein gigantischer Indikator. Klar. Hä? Racial Profiling ist eine... Also, come on, Bro. Das ist so... Hä? Natürlich. Zitat. Grundsätzlich geht es bei polizeilichem Handeln nicht darum, ob jemand eine Person of Color ist oder weiß und deutsch. Das ist nicht die Bewertungsgrundlage, sondern die konkrete Einsatzsituation. Wenn eine Schusswaffe benutzt werde, gehe es darum, das Gegenüber zu stoppen. Zitat. Das ist mit einem Einzelschuss nur in den seltensten Fällen möglich, sagte Seegers. Auch in der Politik sorgen die Umstände des Todes des 21-Jährigen für Bestürzung. Zitat. Die Ergebnisse des Obduktionsberichtes Schüsse in den Rücken und in den Hinterkopf sind schockierend, sagte Michael Lühmann, innenpolitischer Sprecher der Grünen im Landtag. Ähnlich äußerte sich die SPD. Zitat. Dass der Mann nach jetzigem Ermittlungsstand von hinten getroffen wirft schwerwiegende Fragen auf, sagt Alexander Sade, polizeipolitischer Sprecher der SPD-Landesfraktion. Es gehe nun um eine lückenlose Aufklärung unter rechtsstaatlichen Prinzipien. Zitat, dazu gehört übrigens auch die Unschuldsvermutung. Vorverurteilung helfe niemanden, weder der Wahrheit noch der Gerechtigkeit, sagte Sade. Die CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag kündigte an, eine Unterrichtung im Innenausschuss zu beantragen. Zitat, um diesen Fall politisch zu begleiten, so der innenpolitische Sprecher André Bock. Die CDU in Oldenburg warnt davor, Polizisten und Polizisten vorschnell unter Generalverdacht zu stellen. Zitat, pauschale Vorwürfe von institutionellen Rassismus und Polizeigewalt in einem noch völlig offenen Ermittlungsverfahren sind nicht nur unseriös, sondern auch gefährlich. Sie spalten unsere Gesellschaft, statt Vertrauen zu schaffen, sagte Nicholas Howard, Kreisvorsitzender der CDU Oldenburg-Stadt. Digga, ich hasse die scheiß CDU, Alter. Ich wirklich ist Verachtung. Ich habe Verachtung für CDU-Politiker. Ich habe nichts anderes als Verachtung. Muss man sagen. Wenn ich sowas, gerade in diesem Punkt muss ich es auch mal erklären, warum verachte ich das? Weil die CDU in diesem Zusammenhang etwas sagt, das vollkommen richtig ist. Aber sie sagt es eben, weil es um Polizisten geht und nicht, weil es um Menschen geht. Wenn es hier um eine Situation gehen würde, wo ein Geflüchteter, der Herkunft, you name it, wäre die Rhetorik eine andere. Hier. Und das deswegen verachte ich diese kleinen Hubböcke, Alter. Diese Aussagen sind richtig. Pauschale Vorwürfe funktionieren nicht. Aber sie wenden sie so selektiv an, dass man da schon fast nicht mehr sagen kann, dass es keinem mehr auffällt. Alter, die CDU hat die letzten Jahre der Opposition damit verbracht, AfD-Rhetorik in migrationspolitischen Dingen aufzusaugen. Hat diese Scheiße von sich gegeben. Immer und immer und immer und immer wieder. Wenn solche Worte angebracht wären, hat sie sich dazu entschieden, das Gegenteil zu sagen. Aber jetzt findet man zu solchen Sätzen. Sätze, die zu unterstützen wären, wenn sie nicht so ekelhaft selektiv wären. So widerwärtig heuchlerisch. So unglaublich unglaubwürdig. Ihr dämlichen Wichser von der beschissenen Union, ihr könnt euch mal so richtig f***en gehen. Wirklich unfucking fassbar. Es ist unwirklich. Es macht mich so wütend. Einfach nur, weil diese Leute richtige Worte selektiv als eigene Waffe benutzen, um in eine Richtung zu gehen, in die man schon lange nicht mehr gucken will. Aber gucken wir mal weiter. Der Artikel ist noch nicht zu Ende. Aus Sicht der AfD ist die Vorverurteilung der beteiligten Polizisten bereits erfolgt. Zitat, grundsätzlich gilt es, sich hinter den Polizisten zu stellen, der die Schüsse abgab und das Ergebnis der Ermittlungen abzuwarten. Ey, dass das von den Faschos kommt, natürlich kommt das von den Faschos. Natürlich kommt das von den dämlichen Faschos. In diesem Fall, genau wie bei der Union, will man abwarten. Während man im Rahmen von Social Media Aufschreien nach irgendwelchen unbekannten Erkenntnissen sofort Schlüsse zieht. Ich erinnere euch an alle Fälle im Zusammenhang mit Anschlägen vor der Bundestagswahl. Zuletzt in einem traurigen Highlight des zweiten Anschlags von Mannheim, wo ein Rechtsextremist mit einem Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren ist und zunächst sofort gesagt wurde, wer das ist, woher der kommt und was der wohl für eine Identität hat. Und am Ende stellt sich raus, ist ja nicht so. Und da das Medienecho aufhört zu funktionieren, sobald sich rausstellt, dass Rechtsterroristen Anschläge begehen, dass Rechtsextremisten Menschen töten, dass Rechtsextremisten Anschläge verüben, dass Rechtsextremisten gewalttätig sind, von den Witzern von der Union und von den Witzern von der scheiß AfD hört man nichts. Nichts dazu. Aber hier, in diesem Fall, in diesem besonders ekelhaften Fall, der natürlich aufgeklärt gehört, wo natürlich Recherche, wo natürlich ermittelt werden muss, werden diese Worte dann gefunden. Ich kann es nicht abwarten, ob irgendwann vielleicht mal folgendes Szenario eintrifft und man sieht, wie dieses minder zurückentwickelte Gehirn eines Faschisten ins Trudeln kommt, nämlich ein syrischer Polizist. Was ist denn, wenn ein Polizist Migrationshintergrund hat und da irgendwas passiert? Ist der dann sofort schuldig oder ist der nicht schuldig, weil der Polizist ist? Was machen die denn dann? Drehen die sich im Kreis? Werden die aus beiden Statements so die Mitte finden und sagen, man darf den am Ende nicht vorverurteilen, aber er ist schon ein Ausländer? Kriegen die dann Meltdown? Geht das dann da oben kaputt? Brennen die dann durch die Zündkerzen oder was? Was sollen die dann tun? Wissen nicht wohin? Absurd. 3-mal in den Rücken geschossen. 4-mal, wenn man das Streifen, den Streifschuss noch mit betrachtet, aber 3-mal. 3-mal in den Rücken geschossen. Hoffentlich war die Bodycam an. Mir tut's also wirklich große, also da muss man einfach sagen, es tut mir einfach nicht nur natürlich für das Opfer leid, aber auch für die Hinterbliebenen und die Menschen, die da einfach jetzt, die sich jetzt, weißt du, das ist ja ein Vertrauensverlust. No matter wie das ausgeht. Das ist ja ein gigantischer Cluster von Vertrauensverlust. Damit ist ja durch. Ich halte euch auf dem Laufenden bezüglich der Ergebnisse dieser Ermittlung. Ich werde ein Auge drauf haben und ich werde das mit euch teilen. Was für ein Fiebertraum, Alter. Wirklich. Diese Reaktion. Abscheulich. Abscheulich. Das waren die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.